Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute mit Sascha Richter. Sascha Richter ist Geschäftsführer von Richter Pension Consulting. Freut mich sehr, dass Sie da sind, Herr Richter. Ein interessanter Gast. Ich habe Herrn Richter eingeladen zu unserer Reihe, weil wir immer wieder bei Unternehmenstransaktionen mit Pensionen oder mit Pensionszusagen zu tun haben, die oft im Weg sind, oft aus einer Historie kommen, dass in den 90er Jahren so etwas regelmäßig zugunsten von Geschäftsführern, aber auch von Mitarbeitern sehr großzügig eingeführt wurde. Und heute ist es oft, wenn man dann Unternehmen verkaufen möchte, im Weg. Herr Richter, haben Sie da Erfahrung mit solchen Themen? Ich nehme es an.
Ja. Ja, tatsächlich, denn unser gesamtes Beratungsgeschäft dreht sich genau um Pensionszusagen, um nichts anderes als um Pensionsverpflichtungen gegenüber Inhabern und Mitarbeitern. Und ich bedanke mich und freue mich, hier heute auch die Gelegenheit zu haben, das auf diese Art und Weise vielleicht mal ein bisschen verständlicher zu machen, weil das doch ein etwas erklärungsbedürftiges Thema ist, wie wir in jedem Beratungsgespräch immer wieder feststellen.
Ich erlebe immer, dass es viele Käufer gibt, die einfach da gar nicht dran wollen. Gerade wenn ich jetzt verkaufe aus dem Mittelstand raus an einen institutionellen Anleger, an Private Equity, oft ja auch Firmen, wo das Geld dann irgendwie aus USA oder aus Großbritannien kommt. Und die sagen immer, nee, also das muss weg. Das sind wir nicht bereit, auch nicht mit finanziellen Abstrichen, das zu akzeptieren. Wie gehen wir mit sowas um?
Also das deckt sich 1:1 mit unseren Erfahrungen auch. Wir sind ja als Beratungsunternehmen auch Mitglied im BDU und da auch im Fachverband Unternehmensnachfolge und alle Fachverbandskollegen und auch die Mitglieder des BM&A berichten genau das Gleiche, dass Investoren oder Käufer mittlerweile eine sehr restriktive Haltung gegenüber Pensionsverpflichtungen einnehmen. Und das lässt sich auch erklären, warum das gerade im Mittelstand so ist. Denn das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es zwar Rechnungsgrundlagen gibt, mit denen man Pensionsverpflichtungen ausrechnen kann. In der Steuer und in der Handelsbilanz sind die schon sehr unterschiedlich. Dann kommt für die IFRS-Bilanz und die US GAAP kommen wieder andere Kriterien dazu. Das heißt, man hat schon mal 4 verschiedene Zahlen für eine Verpflichtung, die ein und die gleiche ist an dieselbe Person. Und welche davon soll man jetzt nehmen? Und bei einem kleinen Kollektiv passt keine davon.
Wenn ich jetzt einen Fall mal bilden darf, ich habe einen Inhaber, der hat das von seinem Steuerberater, der Karl-Heinz heißt, in meinen Fällen immer, mal irgendwie in den 90ern auf dem Golfplatz aufgeschwätzt bekommen oder empfohlen bekommen, sage ich mal neutraler. Und dann hat man da, weiß ich, 6.000 Euro im Monat, 10.000 Euro im Monat auf Lebenszeit. Ja. Und der ist jetzt 67, will verkaufen. Mhm. Und sieht jetzt plötzlich, dass das, was ihm natürlich schon wichtig ist, denke ich, nicht? Diese Zahlung ist ja auch eine Absicherung, aber dass er da plötzlich gigantische Rückstellungen und natürlich noch höhere Abzüge bei einem potenziellen Unternehmensverkauf dann vor sich hat. Wie kann man so jemand helfen oder wie können wir da die Transaktion unterstützen, wie wir damit umgehen?
Ja, da würde ich mal so typische VWL-Antwort oder Anwaltsantwort geben. Es kommt drauf an. Also es kommt natürlich immer drauf an, wie viel Liquidität zur Verfügung steht und tatsächlich, wie die individuelle Situation denn aussieht. Und wir haben häufig halt genau mit zwei unterschiedlichen Situationen zu tun bei Inhabern. Die einen sagen, ich habe das einfach nur gemacht, wie Sie schildern, weil damals wurde mir das als Steuersparmodell verkauft. Das war auch damals bei Einrichtungen gar nicht so verkehrt. Die Zinssätze, die passten damals alle noch und die Rahmenbedingungen, die passten auch. Das BILMOG oder Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, was die andere Bewertung in der Handelsbilanz regelt, kam ja erst 2008, 2009. Und von daher war das noch nicht mal ein Fehler, die einzurichten. Aber die sind halt nie angepasst worden und werden dann jetzt zum Hindernis. Und dann ist die spannende Frage, brauche ich diese Versorgung tatsächlich und habe auch das nötige Kapital dafür? Oder war das einfach nur ein Steuersparmodell, hindert mich beim Verkauf und ich will es einfach nur so schnell und billig wie möglich loswerden?
Ja, oft ist es ja auch dann unterlegt. Da gibt es bestimmte Geldanlagen, die da als zur Finanzierung dann bei kleineren Mittelständlern angeschafft worden sind, sodass ich da in der Bilanz ein Stück weit beide Seiten habe. Ja, vielleicht ist meistens die Passivseite noch ein bisschen länger als die Aktivseite, aber da ist auch schon was da. Also jetzt unterstellen wir mal, ich hätte dann halt, weiß ich, eine Million passiviert und ich hätte für 700.000 Euro irgendwelches Festgeld, was da liegt, oder andere Produkte in der Art. Wie gehen wir damit um?
Also wichtig ist beim Gesellschafter, Geschäftsführer, dass der erstmal versteht, es macht keinen Sinn, mit dem Käufer irgendeine Regelung zu finden und die Pension unterzubringen im abzugebenden Unternehmen. Also ich würde niemals einem Gesellschafter, Geschäftsführer empfehlen, seine Pension mitzuverkaufen. Denn grundsätzlich, egal ob der Kaufpreisabzug hoch oder niedrig ist, stellen wir halt fest, dass für die Gesellschafter, Geschäftsführer, die nicht unter den Schutz des Pensionssicherungsvereins meistens fallen, aufgrund ihres Beherrschungsstatus, dass die Insolvenzsicherung der Rückdeckungsvermögen häufig lückenhaft oder fehlerhaft ist. Da fehlen Gesellschafterbeschlüsse, fehlen irgendwelche Nummern, Anzeigen etc., sodass hier kein Insolvenzschutz besteht und er sich komplett ins wirtschaftliche Risiko begibt.
Also es ist nicht nur teuer, was es ja im Zweifel ist, weil der Käufer ja immer eine ganz andere Sicht auf dieses Risiko hat. Der hat dann Angst, dass die Leute 130 Jahre alt werden und entsprechend, weiß nicht, wenn es seiner Witwenzusage vielleicht noch irgendwie sich nochmal verheiraten, junge Frau und dergleichen, da hat man da Sorge, das ist klar. Es ist nicht sicher, ne? Genau. Weil dann bin ich gekettet für Jahrzehnte eigentlich an den wirtschaftlichen Erfolg meines ehemaligen Unternehmens.
Ganz genau. Das erleben wir häufig auch bei familieninternen Nachfolgen, wo die Pensionen der Eltern oder des Vaters meistens noch drin hängen. Der aufgrund genau dieser Situation sich ein kleines bisschen auch das Recht rausnimmt, doch ab und an nochmal nach dem Rechten zu bekommen, weil er und Mutter bekommen ja schließlich aus dem Unternehmen auch noch eine Rente und dann wollen die ja wissen, dass das noch sicher ist. Aber wenn sie an fremden Dritten verkaufen, dann haben sie natürlich keinen Einfluss mehr darauf, stehen aber voll im wirtschaftlichen Risiko, wenn die Rückdeckungswerte hier nicht abgesichert sind, was so unserer Erfahrung nach nicht sind.
Jetzt haben wir sehr schön das Problem beschrieben. Sozusagen, wie kann die Lösung für solche Fälle sein?
Einen Aspekt im Problem habe ich noch zusätzlich, der ist noch viel, viel schlimmer. Denn selbst wenn die Insolvenzsicherung erfolgt ist, dann kann Folgendes passieren: Sie verkaufen Ihre Pensionszusage mit, finden irgendeinen Kaufpreisabzug und fahren dann vom Notartermin mit Ihrer Ehefrau nach Hause und freuen sich zu Tode, weil sie gegen einen Baum fahren. Und dann erlischt diese Verpflichtung und das gesamte Rückdeckungsvermögen bleibt natürlich in dem Unternehmen und somit beim Käufer. Und das ist in der Regel nicht gewünscht. Und deshalb macht es dann Sinn, dann kommen wir auch zur Lösung. Deshalb macht es immer Sinn, bei einem beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführer die Pensionsverpflichtung aus dem operativen Unternehmen rauszubekommen, auf das er keinen Einfluss mehr hat und an dem er nicht mehr beteiligt ist und deshalb auch keinen Kapitalrückfluss mehr bekommt in die Familie. Und das geht auf zwei Arten und Weisen. Die eine, man einigt sich auf eine Kapitalzahlung. Das heißt, statt einer Rentenzahlung nimmt er eine Kapitalzahlung.
Muss dann, denke ich, richtig berechnet sein, damit das steuerlich funktioniert?
Ja. Es muss auch in der Zusage die Möglichkeit bestehen zu einer Kapitalzahlung. Das wird dann auch mit dem Steuerberater noch entsprechend von der Höhe her diskutiert werden müssen.
Habe ich halt leider häufig nicht, ne? Das ist nicht der Regelfall, dass das drinsteht, zumindest meine Erfahrung. Ja.
Dann kann ich bis ins Rentenalter warten. Also wenn sich auch schon einer in der Rentenphase befindet, den darf ich abfinden in der laufenden Rente. Das ist auch den meisten unbekannt, dass ein beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer in einer laufenden Rentenzahlung abgefunden werden darf. Und auch wenn das nicht greift, weil der halt noch nicht in Rente ist und auch keine Kapitalabfindungsmöglichkeit in der Zusage hat, dann macht es Sinn, die Pensionszusage auf eine eigene Rentnergesellschaft zu übertragen. Mitsamt den Vermögenswerten, die hier zur Verfügung stehen. Denn dann spart man sich die Diskussion über den Kaufpreisabzug. Man dotiert die Rentnergesellschaft mit dem Betrag, der entweder für die Rentenzahlung ausreichend ist, der zur Verfügung steht etc. Das muss man dann mit der Pensionszusage abgleichen. Und dann hat man eigentlich das Vermögen in seiner eigenen privaten Sphäre über die Gesellschaftsanteile.
Und über den Kaufpreis, wenn ich so eine Verkaufssituation habe, kriege ich das im Zweifel auch abgebildet. Wenn ich, müsste ich halt einen Teil davon da reinstellen, dann möglicherweise später.
Ne? Absolut.
Oder als Anspruch. Ist eine interessante Lösung und würde mir dann ermöglichen, die Firma zu verkaufen ohne Pensionsverbindlichkeiten und wirtschaftlich bin ich immer fasziniert, wie hoch diese Werte sind und ja auch die einfach aufgrund der Versicherungsmathematik und des Handelsrechts ja weit jenseits von dem ist, was man dann als Abzug sonst hinnehmen müsste, selbst wenn man einen Käufer hätte, der sagt, okay, dann übernehme ich das. Aber das, was man sich da abziehen lassen würde, wäre ja in aller Regel weit über dem, wie man selbst den Wert bewerten würde bei einer wirtschaftlichen Betrachtung. Das heißt, es macht eigentlich immer, nach meiner Erfahrung, macht es immer Sinn, unter kommerziellen Gesichtspunkten das so zu machen.
Absolut. Sie sparen sich jegliche Diskussion auch mit dem Käufer, denn Sie bewerten das notwendige Kapital für Ihre eigene Rentenzahlung vielleicht etwas anders, als das der Steuergesetzgeber oder das Handelsrecht tut oder der Käufer tut. Und von daher ist es immer wichtig, das aus der Diskussion rauszubekommen, weil man an der Stelle viel zu unterschiedliche Sichtweisen auf eine Rentenzahlung bekommt. Und der Käufer, kann ich komplett verstehen, der möchte keine unkalkulierbaren Risiken übernehmen. Und unkalkulierbar ist immer eine Rentenzahlung für eine kleine Anzahl Personen, im schlimmsten Fall an Einzelpersonen, weil die sich nicht an diese Sterbetafeln halten. Also wir können gerne später mal reingucken und uns markieren in unseren jeweiligen Kalendern, wann wir nach Heubeck versterben würden. Rein statistisch gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns daran halten, ist extrem gering. Ein großes Kollektiv, Tausende von Mitarbeitern bei DAX-Konzernen, da ist es kein Problem. Die halten sich in der Masse an die Sterbetafeln, weil das ja die Sterblichkeit von großen Kollektiven auch abbildet. Aber Einzelpersonen und kleine Kollektive, die tun es nicht. Und deshalb sind diese ganzen Rechnungsgrundlagen, die hier zur Ermittlung herangezogen werden, auf kleine Kollektive oder Einzelpersonen nicht anwendbar. Und wenn Sie schon nicht wissen, wie lange Sie leben, dann wissen Sie auch nicht, wie Sie das Geld anlegen sollen für diese Zeit und wissen auch nicht, wie Sie an einem Kapitalmarkt, der auch noch großen Schwankungen unterliegt, aus einer unbekannten Kapitalanlagestruktur den echten Zins berechnen sollen. Und das macht es halt bei den kleinen Kollektiven oder Einzelpersonen so schwierig.
Ein Stück weit ist das, glaube ich, auch gut so, dass wir das nicht wissen, wann genau unser Tag nach Heubeck dann ist. Genau. Tatsächlich. Ja, vielen Dank, Herr Richter. Das war schon mal ein guter Start, denke ich. Und für diese Konstellation haben wir es mal besprochen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast.
Vielen Dank, Herr Dr. Würmer.
Bis nächstes Mal. Danke.